Polish Radio External Service.
Mówi Warszawa. Mówi Polskie Radio. Sie hören den polnischen Rundfunk am Montag. Am Mikrofon ist Joachim Ciecierski. Dzień dobry. In einer Welt, in der täglich Millionen von Fotos, Kommentaren und Status-Updates in sozialen Medien gepostet werden, ist es für Journalisten und engagierte Bürger zunehmend schwer, der Flut an Falschmeldungen und manipulativen Informationen zu entkommen. Besonders die Zunahme von Deepfakes stellt eine große Herausforderung dar, da sowohl Video- als auch Voice-Deepfakes in den letzten Jahren dramatisch zugenommen haben. Doch es gibt Hoffnung. Künstliche Intelligenz kann helfen, diese falschen Informationen zu erkennen und zu bekämpfen. Wie das geht, das erfahren Sie nach den Nachrichten. Jimmy Carter hat die Welt auf einen besseren Weg gebracht. Mit diesen Worten würdigte der US-Botschafter in Polen, Mark Brzezinski, den am Sonntag verstorbenen Jimmy Carter. Brzezinski betonte, dass Carters Einsatz für Toleranz, Freiheit, Frieden und Demokratie auch für Polen von großer Bedeutung gewesen sei. Der Politiker besuchte das Land 1977 in einer Zeit, in der durch die ersten Risse im eisernen Vorhang Licht und Hoffnung erkennbar wurden, sagte Brzezinski. Der US-Botschafter hob hervor, dass während Carters Präsidentschaft grundlegende Werte wie Freiheit und Gerechtigkeit immer wichtiger in der Politik wurden.
We remember the important role.
Sein Einsatz für Menschenrechte, Demokratie, Frieden und Gesundheitsfürsorge sowie die ihn erfüllende Hoffnung leben in der Arbeit des Carter Centers und in uns, betonte Brzezinski. Jimmy Carter war von 1977 bis 1981 US-Präsident. 2002 wurde er für sein humanitäres Engagement mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Polen übernimmt am 1. Januar von Ungarn die EU-Ratspräsidentschaft. Experten sind sich einig, die ungarische Präsidentschaft, die am 1. Juli 2024 begann, erregte viel Aufmerksamkeit, blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück. Zelske Czaki, Expertin des Londoner Thinktanks Center for European Reform, äußerte sich kritisch zur ungarischen Amtsführung. Es gab viel Lärm, aber wenig echten Einfluss, sagte sie. Besonders umstritten war die diplomatische Offensive von Ungarns Premierminister Viktor Orban im Juli, bei der er in Kiew, Moskau und Peking Gespräche führte. Diese Friedensmission wurde von der EU abgelehnt. Im Gegensatz dazu sieht die Expertin Polen besser vorbereitet, um als EU-Vorsitzender Fortschritte zu erzielen. Trotz dieser positiven Einschätzungen erwartet Czaki keine dramatischen Veränderungen. Präsidentschaften sind von Natur aus symbolisch, so die Expertin. Unter der ungarischen Präsidentschaft wurde insbesondere der Beitrittsprozess der Westbalkanstaaten vorangetrieben. Auch die Forderungen Ungarns nach der vollen EU-Mitgliedschaft für Rumänien und Bulgarien fanden Unterstützung. Polen wird seine Grenzbarriere zu Belarus bis Mitte 2025 weiter verstärken, um die illegale Migrationsroute zu stoppen. Sie wird so dicht wie möglich sein, sogar zu 100%, kündigte der stellvertretende Innen- und Verwaltungsminister an. Im Interview ging der Minister auch auf die Praxis der Pushbacks ein, bei denen Migranten an den Grenzen zurückgewiesen werden. Polen verfolgt in dieser Frage eine harte Linie, die laut ihm mit der Haltung Spaniens übereinstimmt. Sicherheit ist wichtiger als Migration, so der Minister. Das am Mittwoch abgestürzte aserbaidschanische Passagierflugzeug ist nach den Worten von Präsident Ilham Aliyev von russischem Beschuss getroffen worden. Das sagte er am Sonntag im aserbaidschanischen Staatsfernsehen. Wir können mit absoluter Klarheit sagen, dass das Flugzeug von Russland abgeschossen wurde. Wir sagen nicht, dass es absichtlich geschah, aber es ist geschehen, fügte Aliyev hinzu. Das Flugzeug war auf dem Weg von der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku nach Grozny in der russischen Teilrepublik Tschetschenien. Die Maschine drehte nach Kasachstan ab und verunglückte bei einem Landeversuch dort. Bei dem Absturz kamen 38 Menschen ums Leben, die anderen 29 Insassen überlebten verletzt. Und soweit die Meldungen beim polnischen Rundfunk. Allein auf Facebook werden weltweit über 300 Millionen Fotos täglich hochgeladen. Jede Minute kommen 500.000 Kommentare hinzu. Ein erheblicher Teil davon enthält manipulative Informationen. Für Journalisten und engagierte Bürger kann diese Flut an Falschmeldungen erdrückend sein. Künstliche Intelligenz kann zwar helfen, riesige Datenmengen zu analysieren und Muster zu erkennen, das Urteilsvermögen eines Menschen letztendlich aber nicht ersetzen. Ein Teil der Wissenschaftler sieht die Zukunft der Desinformationsbekämpfung daher in der engen Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine. Wie das gehen kann, zeigt unter anderem das No-Fake-Projekt. Adam Deniso sprach mit Dr. Veronika Salopova über Hassrede und Propaganda.
Dr. Veronika Salopova, Postdoc an der TU Berlin, engagiert auch in das No-Fake-Projekt. Projekt der TU Berlin und anderer Partner. Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Dr. Salopova, Sie haben einen akademischen Hintergrund in Linguistik und Natural Language Processing und arbeiten derzeit eben im No-Fake-Projekt an der TU Berlin auch. Wie führte denn Ihr Weg von der Linguistik zur Modellierung von Hassrede und Propaganda? Gab es für Sie bestimmte Ereignisse oder Erfahrungen, die Ihr Interesse an der Forschung von Desinformation geweckt haben?
Also meine Doktorarbeit am Anfang war nicht über dieses Thema, aber am 21. Februar 2022, ich habe also diese Rede von Putin geguckt und ich habe verstanden, dass ein großer Krieg kommt und ich habe mein kleines Personalprojekt angefangen über russische Propaganda, also automatische Erkennung von russischer Propaganda. Und dann, es hat eine große Teil von meiner Arbeit auch gemacht. Und ich habe bevor auch viel Erfahrung mit Hassrede, mit Shitstorm, also in kleinen Projekten in Deutschland gemacht. Und wenn ich habe über No-Fake gelesen, habe ich verstanden, das war also eine perfekte Möglichkeit für mich, in diese Richtung zu gehen. Und in No-Fake haben wir deutlich mit Fake News Detection gearbeitet und ja.
Das Thema Modellierung von Propaganda und Hassrede kann für einige Hörer vielleicht etwas abstrakt klingen. Wie würden Sie denn einem Laien erklären, worum es bei einer solchen Arbeit genau geht? Wie kann man sich das vorstellen, Hassrede und Propaganda modellieren? Was sind da Sachen, auf die man besonders Wert legt, die man besonders beobachtet, an denen man Hassrede und Propaganda erkennen kann?
Sagen wir, dass historisch Propaganda-Identifizierung war binär. Also wir geben unsere Algorithmen vektorisierte Texte zum Beispiel und annotieren diese Texte mit journalistischer Annotation. Also ist dieser Text Fake News oder gibt es Propaganda in diesem Text oder nicht? Aber jetzt, wir verstehen, dass das ist keine gute Methode. Zusätzlich zu dem bekannten Problem der sprachlichen Variation, wie zum Beispiel neues Slang, Neologismen, Rechtschreibung und so weiter, auch konzeptionelle Probleme gibt, mit denen wir zum Beispiel auf gesetzlicher Ebene zu kämpfen haben und die wir in der KI möglicherweise nicht lösen können, bevor wir einen gewissen gesellschaftlichen Konsensus erreichen. Und auch zum Beispiel die viele Artikel haben die Texte und Fotos und Videos, also man muss auf dem multimodalen Niveau arbeiten, also nur Text und so wie Fake, No Fake Prediction ist es nicht genügend.
Wenn wir das vielleicht an einem Beispiel festmachen könnten, wenn Sie zum Beispiel jetzt an Fake News herangehen, im Rahmen des No-Fake-Projekts arbeiten Sie eben daran, Falschinformationen durch die Zusammenarbeit von Mensch und künstlicher Intelligenz entgegenzuwirken. Zunächst einmal aus Ihrer technischen und quantitativen Perspektive, wenn wir nochmal aufrollen könnten, wie groß ist überhaupt das Ausmaß des Desinformationsproblems in Deutschland, insbesondere eben in Bezug auf russische Einflussnahme?
Okay, also in No-Fake, wir machen es mit effizienten Fact-Checks durch künstliche Intelligenz und Crowdsourcing. Also im Grunde wollten wir die Idee eines kontrollierten Bürgerjournalismus ausprobieren, die viele gute Ideen aus den letzten Jahren vereint. Es gibt viele Probleme damit, wenn es unkontrolliert bleibt, wie es auf Twitter geschieht zum Beispiel, wo die Faktenüberprüfung durch die Gemeinschaft manchmal zu falschen Schlussfolgerungen führt. Aber wir haben auch gesehen, dass es vielversprechend ist, die Faktenüberprüfung mit Freiwilligen ein wenig aufzuweiten. Es ist gut, weil erstens werden interessierte BürgerInnen in eine Gemeinschaft vereint und es wird eine praktische Ausbildung in Medien und KI-Kenntnissen angeboten und vor allem setzt sich unsere Gemeinschaft aus älteren Menschen und Studenten zusammen, die beide häufig Zielgruppen von Disinformation und russischer Disinformation sein können. Und also unsere Nutzer können auch verdächtige Behauptungen und Content vorschlagen, die sie im Internet gefunden haben, wodurch sie sich stärker engagieren und dazu beitragen können, Fälle zu finden, die Journalisten möglicherweise übersehen. Und zweitens brauchen wir für diese Community Fact-Checkers im Grunde nur ein paar ausgebildete Journalisten, die als Moderatoren fungieren. Und schließlich ist die KI in diesem Projekt nur als Werkzeug zur Unterstützung von Bürgerjournalisten und Admins gedacht, aber die endgültige Entscheidung liegt immer bei den Menschen. Also mit diesem Projekt wird versucht, zwei duale Probleme zu lösen, von denen wir wussten, dass sie bei der Faktenüberprüfung bestehen. Es gibt nicht genügend Kapazitäten für eine zeitnahe Faktenüberprüfung und manchmal muss man tief graben, um prüfungswürdige Behauptungen zu finden. Über russische Propaganda. Also wir konzentrieren uns nicht speziell auf russische Propaganda und Desinformation, aber natürlich wissen wir jetzt alle, dass Russland einer der größten Lieferanten und Verbreiter ist. Und sogar die interne Desinformation, die in der Behauptung deutscher Politiker zum Beispiel zu finden ist, kann oft von russischer Desinformation inspiriert sein. Ich glaube auch, dass es in der deutschen Gesellschaft immer noch ein gewisses Stigma gibt, wenn man sich speziell auf russische Desinformation konzentriert in einem Projekt. Also, denn das klingt für viele Leute sofort sehr politisch und parteiisch. Und das ist genau das.
Russophob.
Ja, zum Beispiel. Also, es ist etwas, das große Faktchecker wie Korrektiv natürlich nicht als Reputation haben möchte. Das Problem ist natürlich riesig und wir können die jüngsten Erfolge der extremen Rechten und den extremen Linken sehen, sowohl bei den deutschen Landwahlen und auch bei den Europawahlen und die beiden Extremparteien eine Rückkehr zum Business as usual und zur Freundschaft mit Russland unterstützen. Also zum Beispiel in meiner Studie für meine Doktorarbeit, ich habe allgemeine Problem auch gesehen, dass die Menschen sich zu sicher sind, ob eine Nachricht manipulativ ist oder nicht. Also ist es kompliziert, ihnen Meinung zu ändern. Und auch wenn wir uns langsam von dieser Praxis verabschieden, versuchen große Medien immer noch sowohl ukrainische als auch russische Berichte über die Ergebnisse zu zeigen, um eine ausbalancierte Meinung zu erreichen, während russische Berichte in so wie 95% oder mehr der Fälle nur Lügen und Propaganda sind. Und heutzutage nimmt dies oft zum Beispiel eine neue Form an, glaube ich. Ein gutes Beispiel in der Situation, als eine russische Rakete eine onkologische Kinderkrankenhaus im Zentrum von Kiew traf. Und die Hefte der größten Medien schieben, dass etwas so wie möglicherweise geschehen ist und dass die russische Seite es bestreitet. Und die Zeitungen redigieren diese Nachricht später. Aber viele Menschen sehen die redaktionelle Bearbeitung nicht und bilden sich ihre Meinung, dass die Dinge sind nicht so klar. Ich glaube, es ist auch eine große Problem hier.
Und in diesem Kontext eben, wenn wir so eine Nachricht gehen, wenn wir durchgehen könnten, wie der Prozess aussieht bei No Fake. Also wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es erstmal Bürger, die Fake News aufgreifen. Es gibt Journalisten, die das nochmal überprüfen. Welche Rolle spielt dann die KI dabei? Wie kann man sich dieses Zusammenspiel zwischen Mensch und KI vorstellen?
Also KI hier ist nur für Unterstützung von den Admins und Bürgerjournalisten. Zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist unser Checkbot. Es ist ein Werkzeug, das ich persönlich entwickelt habe. Und es kann prüfen, ob die Anfrage eines Nutzers in der Datenbank der Faktchecks eine Übereinstimmung hat und somit vielleicht kein Bedarf für eine solche Faktcheck besteht. Oder es eine Referenz zu einem ähnlichen Thema gibt. Und der Checkbot kann auch, wenn man hat Frage, wie man etwas factchecken muss, zum Beispiel, wie erkenne ich generierte Bilder, dann unsere Checkbot kann es auch antworten. Es ist nur ein Tool, das wir entwickelt haben. Auf der Ebene der KI ist das, was wir im CU tun, im Grunde eine multimodale, erklärbare und nicht binäre Lösung, über die ich ein bisschen schon gesagt habe. Also die meisten KI-Fact-Checker der alte Generation konzentriert sich darauf, einfach den, also Text der Artikel zu nehmen. Aber wenn sie jemals versucht haben, zum Beispiel russische staatliche geförderte Nachrichten zu lesen, sehen diese zum Beispiel sehr professionell aus, sagen aber verrückte Dinge und während Informationen auf rechtsextremen Telegram-Kanälen völlig andere Formen haben, so dass solche Modelle auch schlecht auf neue Inhalte verallgemeinert werden können. Also der multimodale Ansatz betrachtet Artikel mit allen möglichen Inhalten, also Bilder, Texte und Videos, und ermöglicht es uns, sinnvoll crossmodale Muster zu finden. Bei der Deepfake-Erkennung versuchen wir zum Beispiel nicht nur räumlichen, sondern auch zeitlichen Merkmale zu berücksichtigen, um inkonsistente Bewegungen zu finden. Dazu verwenden wir zum Beispiel Optical Flow Maps, die Unterschiede zwischen den Frames der Videos erfassen. Und dann ist es hilfreich für unsere jungen Journalisten, weil unser Modell nicht nur eine Antwort gibt, aber auch diese Ort in der Video oder in einem generierten Bild, die problematisch ist. Und wir werden auch grafische neuronale Netze für Telegram-Daten und versuchen auf diese Weise auch Netzwerkinformationen über Weiterleitungen, Likes, Views zu erfassen, was auch viel abstraktere und generelle Spreading Patterns ergibt. Und zum Beispiel bei der Erkennung von generierten Bildern betrachten wir auch spektrale Darstellungen, die Generation Artefakte gut zeigen und auch helfen können, das Modell identifizieren, das den Inhalt produziert hat. Also, wie habe ich gesagt, wir konzentrieren uns viel über generierten Inhalt. Das ist etwas, das KI gut macht. Ich habe viel in einem Projekt, die ich jetzt mache, für Truth to Justice Fellowship. Die ist vom deutschen Ministerium von Äußern gefördert. Habe ich viele Interviews mit Fact-Checking gemacht und alle sagen, dass jetzt menschliche Augen macht es besser mit generierter Inhalt, aber alle sind dazu, dass morgen diese generierte Inhalt von solcher Qualität, dass nur KI würde KI finden. Also das ist, warum es ist super wichtig, diese Tools zu entwickeln und verbessern. Dann für uns Erklärbarkeit und Kalibrierung sehr wichtig ist. Also für uns ist es so wie ein Mittelpunkt. Im Falle der Kalibrierung analysieren wir immer, wie sicher das Modell in seiner eigenen Vorhersage ist. Dass ein zu sicheres und ein unsicheres Modell gleichermaßen problematisch sind. Zusammenfassend, man kann sagen, dass ein gutes Modell wissen sollte, was es weiß und wissen sollte, was es nicht weiß.
Also nicht halluzinieren. Nicht zum Beispiel Sachen, das ist ja das Problem, das man immer wieder bei ChatGPT oder anderen Werkzeugen sieht, dass sie, wenn sie etwas nicht wissen, sich etwas ausdenken, ohne es zu benennen. Nicht, das wollen sie auch vermeiden.
Genau, ja, aber Halluzinationen sprechen wir generell über große Sprachmodelle wie ChatGPT, aber mit kleinen Klassifikatoren, die wir auch entwickeln, dort ist es über Konfidenz, sagen wir. Und also bei erklärbarer KI machen wir immer Experimente, um zu sehen, was unsere Modelle als wichtige Details ansehen. Wir glauben, dass wenn das Modell fehlerhafte Entscheidungen trifft, die Erklärungen in der Regel zeigen, dass die Fokuswörter oder Fokusort keinen Sinn macht und dass dieses ein wichtiger Indikator für den Benutzer, um zu wissen, ob er oder sie, also diese bestimmten Vorhersage vertrauen sollte.
Also wenn ich richtig verstehe, erstmal Hilfe bei der Erkennung von Fake News durch KI, zweitens auch Hilfe, bestimmte Arbeit nicht doppelt zu machen, weil wir halt bestimmte Sachen in den Datenbanken haben. Was ist denn der Output für den Endnutzer? Das heißt, wer kann von NoFake profitieren? Wie sieht das dann am Ende aus? Für die Leute, die wissen wollen, okay, wo kursieren welche Fake News im Moment?
Generell, unsere Idee ist es ein Dashboard. Also zum Beispiel unser Checkbot kann auch nicht nur wie Checkbot genutzt werden, aber auch wie ein Filter integriert. Also wenn die Benutzer etwas, also eine Behauptung vorschlagen, kann es direkt flagged sein, dass zum Beispiel es ist schon gemacht, aber danke. Aber dann, also auf diesem Dashboard, wird alle diese Tools, die wir haben, auch zur Verfügung gestellt. Also die Fake Detection, generierte Bilder Detection, generierte Text Detection. Und wir haben auch Partner in Bochum. Und sie arbeiten auch mit Knowledge Graphs, also auch mit prüfenwürdige Behauptungen. Also das auch ist interessant für diese Filter, für die Admins, weil es kann schnell zur Priorisierung helfen, weil die Modell von unseren Partnern wird sagen, wie prüfwürdig eine Behauptung ist.
Abschließend vielleicht noch die Frage, was Sie sich von dem No-Fake-Projekt erstmal erhoffen und wo Sie das ganze Feld auch in Zukunft gehen sehen.
No-Fake endet sich im Ende von Januar. Und ich persönlich werde in ein anderes Labor der CU als Teamleiter für Computerlinguistik unter Vera Schmidt wechseln. Und dort, ich weiß nicht, vielleicht, Sie haben auch gehört über News Polygraph, also es ist ein ähnliches Projekt mit Deutsche Welle und RBB. Und es entwickelt auch verschiedene Tools für die Journalisten. Also ich glaube, wir haben alle ein bisschen verschiedene neue Projekte und ich hoffe, dass viele gute Projekte in diesem Bereich gefördert werden. Ein Problem jetzt, die ich viel höre, ist, dass mit Ende von Koalition, es gibt Probleme auch mit Heilmitteln. Und man weiß nicht, ob wir schnell diese Förderung wirklich bekommen werden.
Wieder das Problem von Demokratien, dass in Demokratien gewählt wird und sich bestimmte Sachen immer wieder ändern, während Autokraten Propaganda ständig weiter antreiben können und dieselbe Strategie verfolgen können, über Jahre hinweg. Und das macht Russland.
Ja. Putin glaubt, dass er kann nur ein bisschen warten und Demokratie hat dieses Problem, das ist unsere Natur, dass wir die Regierung wechseln und er wird keine Wechseln, glaube ich, bis zum Tod haben. Das ist, warum es ist einfacher für russische Regime in diesem Moment. Aber das ist, warum ich sage, dass wir brauchen neue Ideen und Entscheidungen und Reformen, weil es ist ein Informationskrieg. Ich glaube, es ist ein sehr großes Problem für die Zukunft von Demokratie. Aber auch diese Balance zwischen Freedom of Speech und Disinformation. Ich hoffe, dass also die neuen Technologien wie LLMs, große Sprachmodelle, mit ihrer Nahmung des Wissens über die Welt einige Möglichkeiten, es besser zu machen geben. Also früher von allem im Zeitalter der Moderation mit einer Liste von geprüften Begriffen, es war nicht optimal. Zum Beispiel viele Gemeinschaften wie die Queer oder afroamerikanische Gemeinschaft in den USA dadurch bestraft hat. Die Wörter, die sie umgangssprachlich oder in einer freien Diskussion verwenden, triggerte das System häufig aus. Also jetzt mit neuen Technologien sehen wir mehrere Möglichkeiten für Freedom of Speech und nicht bestrafen die Gemeinschaften, die schon vulnerable sind, oder? Sie sind aber immer noch nicht perfekt. Also zum Beispiel GPT hat Probleme damit zu unterscheiden, ob man hasserfüllte Aufforderungen als solche oder zu Forschungszwecken gibt, was für mich ein sehr ärgerlich ist. Also zum Beispiel bei automatisierter Annotation, das ist ziemlich kompliziert. Wenn ich möchte, es also nutzen, zu Daten zu analysieren. Was die Propaganda angeht, so ist das natürlich auch kompliziert, wenn jemand nur Slogans zum Beispiel verwendet in einem Post. Zum Beispiel, Russland Recht hat, die Ukraine anzugreifen. Ist das in gewisser Weise eine Glorification of Violence, was eher eine Hassrede ist und das System, gesellschaftliche System kann es als solche erkennen und auch KI-System kann es als solche erkennen. Aber das Problem liegt eher in der Unterscheidung zwischen Disinformation, die absichtlich erfolgt, und Fehlinformation, bei der einfach nur unwissentlich falsche Informationen weitergegeben werden. Und die Absicht dahinter ist sehr schwer zu erkennen. Und meiner Meinung nach sollte Moderationsentscheidungen komplexer sein, nicht nur ein Post berücksichtigen und vielleicht auch die Geschichte der Nutzer berücksichtigen. Aber das ist alles offensichtlich auf so viele Ebenen kompliziert und kann leicht dystopisch werden. Also ich persönlich bin der Meinung, dass wir strengere Gesetze für rückfällige und vorsätzliche Desinformationsverbreitung brauchen und dann solche das Gericht den Vorsatz nachweisen, wie es bei anderen Straftaten der Fall ist.
So oder so, wir werden wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren alle Hände voll zu tun haben. Scheint das Fazit zu sein. Dr. Veronika Solopova, vielen Dank für das Gespräch. Wir werden alle Links zu den Projekten und den Ressourcen, die Sie genannt haben, auch in den Shownotes und in der Beschreibung des Artikels verlinken. damit Danke. Man noch weiter nachhaken kann. Vielen Dank für Ihre Zeit und wir wünschen Ihnen alle viel Erfolg bei Ihren Projekten, damit die KI auch ihre guten, hellen und Sonnenseiten zeigt.
Dieses und weitere Gespräche über Desinformation finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl. Haben Sie einen guten Start in die Woche und, falls wir uns morgen nicht hören sollten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Am Mikrofon war Joachim Czyczerski. Do usłyszenia.
Jedna jest ziemia jak jedno słońce, jak jedno niebo dla dni i nocy. W sercach pragnienia żyją gorące, by człowiek nie nadużył swej mocy. Aby ten pejzaż ziemi odwieczny, zdobiony polem, morzem, lasami, poczuł się już na zawsze bezpieczny. Pragniemy przecież tego my sami. Widoków wielkim albumem, niech pozostanie barwnym ogrodem i uszanujmy natury dumę, choć poorana liczbą niezmierną, dymów i ścieków siecią pajęczą, ziemia wciąż rodzi, do końca wierną, jest dla nas ludzi, którzy ją dręczą. Czas wreszcie przestać robić z natury ludzkich igraszek wielkie śmietnisko, zmieniać bieg rzeki, przestawiać góry, bo to się kiedyś źle skończy wszystko. Morze zatrute plamą paliwa, będzie wymarłe przez długie lata. Mórz raz wycięty już nie odżywa, a jest on źródłem tlenu dla świata. Jedna jest ziemia jak jedno słońce, jak jedno niebo dla niej noc. W sercach pragnienia żyją gorące, by człowiek nie nadużył swej mocy. Aby ten pejzaż ziemi odwieczny, zdobiony polem, morzem, lasami, poczuł się już na zawsze bezpieczny. Pragniemy przecież tego my sami.
Aktuelle Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.